Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Danke, Ben. Du hast schon angekündigt, wir sprechen heute von einer ersten neuen Serie, einer Miniserie. Egypt nennt sich die. Oder heute Lockdown in Ägypten. Lockdown Egypt. Als ich das vorbereiten durfte, da waren wir gemeinsam in einem Café, der Michi, der Ben und ich, wir konnten das wieder offiziell legal, ohne dass wir gleich eins auf die Rübe kriegen. Und das hat uns sehr gefreut. Und dann haben wir darüber gesprochen, was so auf unseren Herzen ist. Und was das Schöne ist bei Gott ist, dass Gott immer wieder uns einfach eins macht in dem und dass er uns einfach so wunderbar dann aufzeigt, wo sein Herz ist und wo es weitergeht. Das ist anstrengungslos. Und das ist so was Schönes, dass es anstrengungslos geschieht. Ich hatte ein persönliches Erlebnis. Ben und Michi hatten ein Gespräch. Wir kamen zusammen und alles hat gematcht. Und dann war für uns klar, das ist die Miniserie, die jetzt kommt, wo es um Ägypten geht. Oder auch um Personen in Ägypten. Und heute ist mein Preach oder mein Wort an dich zum Thema oder zum Person von Josef. Josef, finde ich, ist eine der faszinierendsten Personen im Alten Testament. Wenn du die Bibel ein wenig kennst, dann kennst du schon Zusammenhänge, dann hast du vielleicht schon entdeckt, dass Josef ein Bild hin auf Jesus ist. Aber heute soll es vor allem mal um Josef gehen, was mit Josef passiert ist in dieser Zeit, bis er dann eine gewisse Position erreichte. Und damit wir da reingehen können, gemeinsam beginnen wir mal mit dem 1. Mose 37, Vers 2. Da heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Also, wir starten jetzt, oder? Und ihr kennt das, ich möchte mit euch da reingehen. Lass uns da reinversetzen. Josef, 17 Jahre alt, oder? Für mich ist das immer mit Arbeit verbunden, Teenager, weil ich ja in der Jugendarbeit lange war und heute soziale Arbeit mache. Dann kommt bei mir gleich 17-jährig ein aufmüpfiger Teenager, der jetzt gerade so seine Wege geht und versucht zu sehen, wer er dann so ist und wo es denn so hingeht. Und Josef war 17, als er bei den Schafen war und mit seinen Brüdern zusammen die Schafe gehütet hat. Und jetzt geschieht Folgendes. Josef ist das Lieblingskind von seinem Vater. Wir lesen das in den nächsten Versen und wir lesen dann, dass die Brüder das sahen im Vers 4, 1. Mose 37, Vers 4 hieß es. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Ich bin wieder mal praktisch veranlagt heute. Nimm mal eine Alltagssituation von dir selber. Jetzt kennst du diese Person. Ich nehme jetzt mal mich, vielleicht kennst du mich. Da kommt diese Person und erzählt dir ganz tolle Dinge, die in seinem Leben geschehen. Und du siehst, dass er sehr geliebt ist. Und dann geschieht aber nicht, dass du Freude kriegst, dass du denkst, wow, ist das schön, was ich hier höre. Wow, ist das toll, was ich hier wahrnehme. Nein, da kommt so Missgunst auf. Warum der und nicht ich? Und dann sehen wir hier erst im Vers 4 heißt es, da hassten sie ihn. Das heißt, die Brüder von Josef haben ihn gehasst, weil er war, wer er ist. Nicht, weil er etwas getan hat. Nicht, weil er irgendwie sich protzig benommen hat oder weil er ein Auftreten hatte, das alle anderen runtergebuttert hätte, sondern weil der Vater ihn mehr liebte als die anderen. Und das hat Hass erzeugt. Heftig, oder? Stell dir das mal vor in deinem Leben. Vielleicht kommt das tatsächlich vor. Du hast Erfolg irgendwo. Du hast ein Ansehen und jetzt hassen dich die Leute dafür, weil du bist, wer du bist. Und das ist definitiv nichts Angenehmes. Das sollte nicht passieren. Das ist nicht das, wofür du geschaffen bist, nur weil du geliebt wirst, dass dich die Leute hassen. Und trotzdem hat Josef das erlebt. Und dann hatten seine Brüder ihn nicht mal mehr gegrüßt. Heftig, oder? Und dann ging es noch weiter. Und ich stelle mir das so vor, der 17-jährige Junge, der träumt dann, und vielleicht habt ihr schon von diesen Träumen gehört, er hat dann erzählt, wie so eine Korngarbe da war und andere Korngarben, und dann haben sich alle vor seiner verneigt und lagen dann vor seinem Korn. Und du denkst dir so als 17-jähriger, naiver Junge, wow, voll cooler Traum, den erzähle ich jetzt meinen Leuten. Ich will den mitteilen. Und dann geschieht im Vers 5, 1. Mose 37, Vers 5 heißt es, und Josef hatte einen Traum, den er erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Jetzt kommst du, denkst vielleicht, hey, cooler Traum, ich will das mit meinen Leuten teilen. Ich habe eine Vision, ich habe eine Idee. Und jetzt möchte ich das teilen, weil ich Freude daran habe, weil ich mir denke, hey, wow, das betrifft meine Familie genauso. Wow, da sind wir mittendrin statt nur dabei, oder? Fußball EM 2020. Gut, also, du erzählst diese Vision, du bist mittendrin statt nur dabei, und was dir entgegenkommt, ist noch mehr Hass. Da freut sich keiner mit dir, dass du einen Traum hattest, sondern da heißt doch, ah, jetzt bist du noch so arrogant, dass du denkst, du hast die einzig richtige Idee. Und wir sollen uns vor dir verneigen, oder was? Denkst du eigentlich, nur du hast gute Ideen? Denkst du eigentlich, dass nur du gesegnet bist? Und das, was du wolltest, nämlich dich mitzuteilen, hat noch mehr Hass gebracht. Für mich, das sage ich euch aus meinem Leben, etwas, das ich immer wieder erlebe oder auch sehr greifbar ist. Ich bin einer, der hat Freude an Ideen, dann bekomme ich Ideen und dann müssen die müssen raus. Und ich bin dann manchmal einer, der schießt ein wenig über das Ziel hinaus. Ich weiß, das kennst du nicht. Ich kenne das. Und dann komme ich mit meinen Ideen, mit meinen Visionen, ich erzähle das denn den Leuten, und in dem Moment sehe ich, wie ich mich begeistere, ich spüre das, oder? Dann sehe ich in die Augen des Nächsten und der denkt, ja, du arroganter Sack. Was erzählst du mir? Du weißt genau, wie meine Situation ist, ich stehe da nicht. Ich will auch gute Träume oder Visionen haben, du hast das, schön für dich, interessiert mich nicht. Und das ist schon heftig, weil du eigentlich mit Freude in etwas reingehst, wie der Josef, oder? Der ist da bei seinen Brüdern, erzählt das mit Freude. Dann erzählt er noch einen nächsten Traum, wo es um die Sterne geht, und dann wird sogar sein Vater etwas unruhig und sagt, lieber Josef, heißt das nun, dass ich auch als Vater mich dir beugen muss? Das ist schon etwas schwierig. Und dann geschieht etwas, dass sich die Leute verbünden. Und ein gemeinsamer Feind ist immer etwas, das macht ganz stark. Diese Brüder hatten jetzt wie einen gemeinsamen Feind. Und dann geschah Folgendes. Da war dann Jakob, der hat Josef zu seinen Brüdern aufs Feld geschickt. Die waren etwas weg. Josef hat die Brüder gesucht. Und dann findet er seine Brüder. Und dann sehen die Brüder ihn. Und dann lesen wir im 1. Mose 37, Verse 19 und 20. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. Der hat schon einen Titel, he? Das ist so ein Träumer. He? Der träumt ja, der ist besser als wir. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in einer der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Heftige Szene. Josef, 17 Jahre alt, sucht seine Brüder, geht aufs Feld, war nicht da, wo man ihm gesagt hat, musste noch weitersuchen, freut sich, dass er seine Brüder sieht, geht zu diesen, und die Schlachtgedanken der Brüder sind gleich präsent. Lasst uns ihn in eine Zisterne werfen, in einen tiefen Brunnen. Lasst uns ihn erschlagen und dann erzählen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Das ist das eine, was da passiert, oder? Dass die Brüder ihren Hass nicht mehr unter Kontrolle haben. Die Bruderliebe, die hat keinen Vorrang mehr. Das Geschwistersein, das gegeben ist durch die Geburt, dass wir verbunden sind, hat keinen Vorrang mehr. Darf ich jetzt kritisch sein mit uns? Wir sprechen von Familie. Und jeder, der bei uns in der Church ist, weiß ganz genau, Familie ist uns das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, wir wollen miteinander Wege laufen, wir wollen füreinander da sein. Und jetzt geschieht vielleicht, dass du das nicht spürst. Vielleicht hast du den Eindruck, ja, erzählt mal, das ist reine Theorie. Und trotzdem, die Gegebenheit ist, wenn du in Christus bist, wenn wir gemeinsam in Christus sind, sind wir Geschwister, die miteinander unterwegs sind. Ob das physisch immer möglich ist, das sei dahingestellt. Ob das immer möglich ist, dass jeder mit jedem und mit allem Kontakt hat, das sei dahingestellt. Aber wir sind eine Familie. Und jetzt geschieht etwas. Jetzt hast du nicht das, was du dir erwünscht. Nicht diese vielen Kontakte, Anrufe, Messages und so weiter. Oder vielleicht hast du sogar welche, aber es sind dir zu wenige. Und was geschieht dann? Du wirst ärgerlich. Du denkst, das ist reine Theorie. Und plötzlich ist dieses Gesetz, in der Familie zu sein, nicht mehr das, was der Maßstab ist, sondern dein Empfinden, deine Emotionen, deine Gefühle, dein momentanes Umfeld, die Umstände prägen, was du jetzt denkst, und dann vergisst du die Familie und nicht die anderen. Das ist jetzt hart, gell? Aber wir vergessen dann plötzlich, dass wir Familie sind, weil wir so von allen anderen erwarten, dass die für uns Familie sein müssen. Vielleicht ist es wichtig, darüber nachzudenken, was denn dein Part ist im Thema Familie. Du bist ja eine Schwester oder ein Bruder. Du bist ja mit uns verbunden. Und ich denke, genauso ist es hier geschehen, dass dieses Familiengebinde nicht mehr funktioniert hat, weil was passiert ist? Neid und Missgunst sind da und Neid und Missgunst bringen Tod mit sich. Neid und Missgunst bringen nichts anderes als Tod mit sich. Das heißt, die Brüder vergessen, dass es einer ihrer eigenen Brüder war, aus Fleisch und Blut. Neid und Missgunst sind da. Das überdeckt alles. Ich muss doch gesegnet werden. Ich bin doch derjenige, der Beachtung braucht. Ich bin doch derjenige, der gesehen werden muss von meinem Vater. Ich muss mit dem Senior Pastor jeden Tag mindestens 5 Telefonate führen. Gell, ich breche hier eine Lanze auch mal für Ben oder für Lena als unsere Senior Pastors. Hey, wir sind jetzt vielleicht etwa 130, 140 Leute im Gottesdienst. Jetzt stellt euch mal vor, wir müssten mit allen immer täglich telefonieren. Könnte schwierig werden. Stellen wir uns mal vor, wir telefonieren mit einer Person täglich. Dann brauchen wir aber 140 Tage, bis wir bei der letzten Person angekommen sind. Sprich, wenn du die Nummer 1 warst, hörst du 139 Tage lang nichts. Merkst du die Rechending? Trotzdem sind wir Familie. Trotzdem ist Familie etwas Wichtiges. Aber wenn Neid, Missgunst da reinkommen, dann wird es Tod mit sich bringen. Und dann wirst du dich in dir selbst verlieren. Und ich glaube, das haben die Brüder gemacht von Josef. Die haben sich in sich selbst verloren. Die haben nicht mehr auf den Fokus gehabt, das ist unser Bruder, sondern der ist mehr geliebt, der ist gesegnet. Dann hat er noch ein Gewand bekommen vom Vater, ein schönes Gewand, wir nicht, oder? Wird es noch offensichtlich, dass dieser Neid auch berechtigt ist. Aber glücklicherweise gibt es ja dann bei uns auch so Rubens. Ruben war ein Bruder von Josef. Und wir lesen im 1. Mose 37, Verse 21 und 22, da heißt es, als Ruben das hörte, wollte ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist. Aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Das heißt, da kam also ein Ruben. Vielleicht hast du auch einen Ruben oder eine Rubina in deinem Leben. Vielleicht hast du jemanden, der dann kommt in deinem, mir geht's so schlecht, ich bin so nicht beachtet, ich habe keine Familie, das ist alles nur Theorie. Und vielleicht kommt dann jemand, der dir eine Message schickt und sagt, hey, du bist wertvoll. Was machst du gerade? Wie geht's dir? Und jetzt ist da diese Message, jetzt ist da dieser Ruben oder diese Rubina, die sich meldet und dich eigentlich erretten will von diesem Totschlag, der geschieht. Und jetzt ist es an dir, wie du reagierst. Es ist jetzt an dir, dass du auf diesen Ruben hörst oder dass du Ruben diesen Raum gibst und dann sagst, wow, da ist jemand, der denkt an mich. Lass uns connecten. Lass uns da dranbleiben. Vielleicht ist es nur eine einzige Person. Aber vielleicht ist es genau diese Person, die dich rettet daraus, dass du noch weiter in diesen Sumpf gehst und ihm selbst zerfließt. Aber vielleicht entscheidest du dich auch dagegen und denkst, ja, okay, die meldet sich, das ist ja nett, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da reagiere ich jetzt mal nicht drauf. Du kannst dich dafür entscheiden, es ist deine Entscheidung. Nimmst du deine Geschwister wahr, egal wie viele das es sind, gehst du auf diese Beziehung ein oder nicht? Lässt du dich retten vor dem Totschlag durch eine Message oder entscheidest du dich, weiter in die Zisterne hinunterzukrabbeln? Josef konnte nicht so viel entscheiden. Josef wurde in diese Zisterne geworfen. Dann war er da im Brunnen. Ich stelle mir schönere Orte vor, als im Brunnen zu sitzen, in der Wüste, und mal vor sich her auszutrocknen. Aber dann kam ja zum Glück eine glorreiche Idee eines Mitbruders. Das ist übrigens interessant. Dieser Mitbruder hieß Juda. Klammer S, Klammer zu. Juda hieß der Mitbruder. Juda sagte, nein, lass uns doch wirklich nicht das Blut vergießen für unseren Bruder. Seht, da kommt eine Karawane. Komm, wir verkaufen ihn. Weil dann sind wir ja unschuldig. Gesagt, getan. Josef wurde verkauft für 20 Silberstücke. Eine Juda-schöne Idee, nicht? Vielleicht, wenn du die Bibel kennst, hast du da eine Parallele, die du jetzt spürst. Judas. Er war etwas besserer Geschäftsmann, er bekam 30 Silberstücke. Aber für einen weitaus noch wertvolleren Menschen. Josef wurde verkauft, genauso wie Jesus verkauft und verraten wurde. Aber dann geschieht etwas. Josef wurde verkauft, er kam auf den Markt und diese Händler verkauften ihn wieder an Potiphar. Potiphar war ein hoher Beamter im ägyptischen Reich am Hofe des Pharaos und irgendetwas musste ja an Josef gewesen sein. Ich meine, sein Leibrock, der schöne, der wurde ja von den Brüdern weggenommen, der wurde in Blut getränkt, dann hatten die dem Vater gebracht und gesagt, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Ehrliche Bruderschaft, nicht? Vielleicht fühlt sich das manchmal für dich so an, dass deine Brüder dich verraten. Das kann sein. Aber glaub mir, so hoch der Verrat sein mag, etwas macht Gott nie. Er wird nie seinen Schutz, seine Präsenz, seine Gegenwart von dir wegnehmen. Das macht er nicht. Und wir lesen dann im 1. Mose, jetzt muss ich schnell schauen, wo ich bin, 39, Verse 2 bis 4. Da heißt es, der Herr aber war mit Josef. Da war er bereits schon beim Potiphar. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und jetzt kommt etwas. Also Josef ist da. Er ist Sklave. Josef ist nicht einer, der jetzt herrscht und sagt, hier bin ich, die große Ehre, und jetzt müssen sich alle vor mir verbeugen. Nein. Josef ist nicht der Stern, der heller scheint als alle anderen, so wie es im Traum damals war, sondern Josef ist was? Er ist jetzt gerade Sklave und Leibeigener des Potiphar. Und jetzt heißt es aber, der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Woo! Bist du schon am Stehen zu Hause? Tanzt du schon? Jubelst du schon? Achtung, die Couch ist schon älter, nicht drauf rumspringen. Hey, Josef war Sklave von Potiphar. Josef war im Hause des ägyptischen Herrn und er war da gesetzt als Sklave. Jetzt nimm dich mal da rein. Was machst du jetzt? Gehst du im Haus umher und machst, ich bin dein Sklave, la 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 la. Nein, glaube ich nicht. Weißt du, was unser Problem ist? Als erstes würden wir vermutlich im Jammertale versinken und oder? Und dann hast du noch diese Vision, oder? Hast du noch einen Traum gehabt, der Gott dir geschenkt hat. Du bist die große Ehre, alle verneigen sich vor dir. Dann hältst du noch an dem fest und denkst, ich bin aber jetzt ein Sklave. Ich weiß, dir geht's nicht so, mir ging's so. Du jammerst dann über diese Umstände, du jammerst dann, dass du Sklave bist, dass du jetzt im Hause eines ägyptischen hohen Beamten bist. Du heulst dir dann Rotz und Wasser raus und bemitleidest dich, weil du jetzt da bist. Aber was bei Josef geschieht, ist Folgendes. Er war zwar Sklave, aber sein Chef hat gesehen, dass Gott mit ihm war. Er war mit ihm als Sklave. Er war nicht mit ihm als Regent, sondern er war mit ihm als Sklave, Josef, der Diener des Potiphar. Und dann, was ist geschehen? Er sieht das. Der Herr sieht das. Sein Chef sieht das. Und dann denkt er sich, ja, was denkt er? Ja, das ist nur ein doofer Sklave. Nein, das denkt er nicht. Sondern er denkt sich, wow, alles, was der anfasst, alles, was der tut, gelingt. Da ist Gunst, da ist Segen auf diesem Leben von Josef. Ja, ich wäre doch doof, wenn ich als Chef das nicht nehme und sagen würde, let's go, Josef, mach mal einen auf Chef hier. Halleluja. Kann es sein, vielleicht, dass wir manchmal solche Momente verpassen? Kann es sein, dass wir so beschäftigt sind mit unserem Sklaventum, weil wir ja so einen schlechten Chef haben, weil unsere Arbeitsstelle nicht toll ist, weil unsere Freunde nicht toll sind, weil sich nicht täglich jemand meldet bei uns, dass wir verpassen, dass Gott schon lange uns an eine Position gestellt hat, in dem die anderen sehen, was wir sind. Und dass Gunst auf unserem Leben liegt, die anderen uns vielleicht sogar darauf ansprechen, aber für uns ist es so, ja, ja, ist schon schön, aber mein Zahltag stimmt noch nicht. Und rumjammern immer noch in den Umständen. Hey, setz hier ein Ende. Oder weißt du was noch viel besser? Gott setzt hier ein Ende. Von diesem Denken. Lass uns weitergehen in der Geschichte von Josef. Ist das nicht spannend? Josef ist bei Potiphar. Aus dem Brunnen verkauft für 20 Silberstücke, kommt zu Potiphar und wird dort der Höchste des Hauses. Es heißt dann später in diesem Abschnitt, Potiphar kümmerte sich um nichts mehr, außer das Brot, das er essen musste. Das hat er noch selber gemacht, hat noch selber gegessen. Aber der Rest hat Josef gemacht. Und dann heißt es, dass alles, was er angefasst hatte, wurde blühend, es wurde gesegnet, es wurde mehr, der Besitz von Potiphar wurde mehr, alles, was Potiphar hatte, wurde vermehrt, es wurde noch mehr und noch mehr in den Händen von Josef. Halleluja. Ist das nicht sensationell? Ich finde. Und dann geschieht etwas. Dann kennen wir diese Geschichte, wo Josef, ein Mann des schönen Ansehens, schätzt das, was ihr am Bildschirm habt. Josef war schön. Das fiel natürlich auch der Frau von Potiphar auf. Die Frau fand Josef schön. Und Josef fand die Frau, wissen wir nicht, vielleicht auch schön. Kann sein. Und die Frau baggerte Josef an. So richtig. Aber Josef hatte Widerstand geleistet, dafür bewundere ich Josef. Josef hat immer wieder gesagt, ich werde nichts tun, du bist die Frau meines Herrn und ist weg. Er hat gesagt, nein, ich werde mich nicht versündigen, nicht vor meinem Gott und nicht vor meinem Herrn hier im Haus, das mache ich nicht. Und dann geschieht Folgendes, als dass die Frau dann wieder, und jetzt kommt wieder Missgunst, jetzt kommt Enttäuschung rein über das eigene Selbst, ich mir meiner selbst. Sie kriegt ihren Josef nicht, oder? Da ist dieser schöne Mann mit dem Sixpack. Ich mache jetzt das Shirt nicht hoch. Sie kriegt ihn nicht. Was passiert? Es dreht sich. Und es wendet sich gegen Josef. Und dann geschieht es, dass Josef wieder angebaggert wird von der Frau und dann sehr vehement, so dass am Schluss sie das Obergewand von Josef in der Hand hielt. Also ich stelle mir das vor, ein etwas wüstes Gerangel. Bei mir bräuchte es einiges, bis jetzt zum Beispiel Lena mir mein Shirt wegnehmen könnte. Aber Die Frau von Potiphar stand dann da mit dem Obergewand von Josef und dann hat sie angefangen zu schreien. Da kamen die Bediensteten und dann hat sie erzählt, Josef wollte sie anbaggern und hat sie angefasst. Gibt es solche Situationen in deinem Leben, wo dir jemand etwas erzählt und das wird gegen dich gewendet und aus einer anfänglich guten Geschichte, wo du das Gefühl hast, hey, da habe ich Freude, dass ich darin bestehe und es kommt gut, dann sich das 180 Grad dreht, weil irgendjemand eine Lüge pflanzt in deinem Leben. Da sagt dir vielleicht jemand, hey, du hast ein super tolles Geschäft hier geliefert. Du hast tolle Arbeit gemacht. Da kommt der Chef und lobt dich und sagt, das ist richtig gut. Du hast dann noch einen Mitarbeiter, der dich ständig Pi sagt und versucht zu mobben, widerstanden, hast deine Arbeit gemacht, du wirst gelobt dafür. Und dann geschieht es, dass das Momentum dreht, weil dieser Mitarbeiter eine Lüge irgendwo in die Welt setzt und dann bestimmt diese Lüge dein Leben. Das ist übel, oder? Aber so geschehen und genau so passiert bei Josef. Die Frau des Potiphar hat eine Lüge ins Leben gesetzt und hat da Josef angeklagt, dass er sie betatscht hat, dass er sie angegangen hat. Und dann geschieht Folgendes im 1. Mose 39, Verse 20 und 21. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Tanzt du noch? Nee, gell, jetzt bist du vermutlich genau wie ich im ersten Moment, hab grad selber gemerkt, oder? Denkst du, der arme Josef. Jetzt kommt er in den Kerker für etwas, was er nicht gemacht hat. Mein Fokus war auf den ersten drei Linien da. Aber dann kommt, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Das heißt, du wirst falsch angeklagt, du wirst sogar verurteilt, du kommst ins Gefängnis, aber was geht nicht? Dass der Herr seine Gunst von dir wegnimmt. Weil wer geht mit ihm ins Gefängnis? Gott. Aber ich glaube, wir wären schon gescheitert bei der ersten Gefangennahme der Brüder, wo wir in der Zisterne dann jämmerlich im Selbst, vermutlich sogar ertrunken in eigenen Tränen, da waren. Und jetzt kommt er. Der kommt aus diesem Brunnen, geht als Sklave, wird dann der Höchste in diesem Haus und jetzt kriegt er wieder einen riesen Watschen. Das war für die österreichischen Zuschauer, okay? Er kriegt eine Watschen und landet im Gefängnis des Pharaos, des Königs. Und dann könnten wir ja wieder in dieses Modus-Ding kommen. Und dann wieder, ja, ich bin doch der Stern. Ich bin doch die Ehre, die groß ist. Und das im Gefängnis, oder? Würden wir glauben, würden wir daran festhalten und immer noch glauben, dass damals dieser Traum mit 17 Jahren, und jetzt ist er schon etwas älter, der Josef, dass dieser Traum immer noch aktuell ist? Ich glaube nicht. Hast du mal eine Vision bekommen und du hast ganz klar eine Vorstellung von dem, was Gott eigentlich auf dein Herz gelegt hat, aber es ist nicht gleich geschehen, hast du das immer noch im Griff? Hast du es immer noch? Hältst du noch daran fest? Vergisst du dann in dieser Zwischenzeit, dass Gott dich trotzdem versorgt die ganze Zeit? Dass er da ist, dass er seine Gunst über dir hat, dass er dir treu ist. Es heißt hier, er wandte sich ihm Treue zu. Das heißt, Gott hat sich zugewandt dem Josef in Treue. Das ist das, was unser Daddy macht, Leute. Das ist das, was Gott macht. Er ist treu, nicht wir sind treu. Ah, wie oft bin ich auf meinen Wegen mal schnell eben, oh, da rechts sieht auch schön aus. Und da bin ich darüber, oder? Und dann wieder mal auf dem Weg, wo du merkst, oh, Content, yes, cool, hier, da lauf ich. Dann kommt irgendein Hindernis, dann denkst du, ja, da gehe ich mal links vorbei, oder? Wie oft machen wir diese Wege und verlieren dann diesen Fokus dessen, dass Gott uns immer versorgt, zu jeder Zeit, an jedem Ort und treu ist. Genauso hier. Josef wird ins Gefängnis geworfen des Pharaos. Und was heißt es hier? Hier heißt es, er hatte Gunst in den Augen des Obersten. Ja, yes! Cool, oder? Und jetzt geschieht Folgendes. Mögen wir uns erinnern, Potiphar hat gemerkt, der Herr ist mit Josef. Er hat ihm alle seine Geschäfte übertragen. Josef hat alles gemanagt. Der Herr hat noch Brot gegessen und sich selbst ernährt. Das war's, oder? Und jetzt ist Josef im Gefängnis. Der Oberste des Gefängnisses, der Kerkermeister, sieht ihn und sieht, der Herr ist mit ihm. Und dann heißt es im 1. Mose 39, Verse 22 bis 23. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Ja, was war Josef denn? Ein Gefangener? Und dieser Kerkermeister, ich würde sagen, faule Sau, übergibt alles Josef. Warum? Und dann heißt es weiter, und alles, was man dort tat, das veranlasste er, Josef. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war. Er hat nichts mehr angeschaut, weil der Herr mit ihm war, mit Josef. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Hast du auch so einen Kerkermeister in deinem Leben? Vielleicht ist dein Chef dein Kerkermeister. Vielleicht ist deine Frau... Oh. Dann lässt die dich arbeiten und Sachen machen oder dein Chef lässt dich Sachen machen. Du hast Gunst, es gelingt dir alles und so weiter. Und irgendwann merkst du, ja meine Güte, der sitzt ja nur da, macht gar nichts. Der schaut mir noch zu beim Arbeiten. Und dann geschieht Folgendes. Was denn? Die Umstände beginnen zu sprechen. Du denkst dir, ja, aber wenn ich schon die Arbeit mache, kriege ich auch den Lohn, bitte sehr. Dann bitte dreimal Lohnerhöhung. Dann soll der Chef gleich gehen, weil ich bin ja der Chef und so weiter. Kann das sein, dass dieses Denken dann kommt? Oder vielleicht ist es, dass der Chef ja sieht, was in dir angelegt ist, was du kannst, was deine Kraft, deine Gunst und die Herrlichkeit des Herrn auf dir ist und darum übergibt er dir auch so viel. Darum lässt er dich das Zeug machen, weil er selber gar nicht besser kann. Wäre eine Möglichkeit, oder? Und jetzt ist es etwas, was ich glaube, was uns sehr begleitet. Wenn wir jetzt diese Geschichte sehen von Josef, die beginnt mit dem, dass er von seinen Brüdern verraten wird. Die beginnt mit dem, dass er in den Brunnen geworfen wird. Dann wird er Sklave, dann wird er Gefangener. Dass wir denken, unter diesen Umständen, nein, danke. Und dann geschieht etwas, dass die Umstände bestimmen, was in deinem Leben läuft. Und dass du dein Leben dementsprechend den Umständen anpasst. Ich sage dir aber nicht, die Umstände bestimmen, was läuft, sondern Gott allein. Gott war immer mit Josef. Gott war mit 17 bei Josef, als er diesen Traum hatte. Und das den Brüdern erzählte, dass er den zweiten Traum erzählte, seinem Vater. Gott war mit ihm, als er bei Potiphar war. Gott war mit ihm, als er jetzt im Gefängnis sitzt und hat ihm Gunst und Gnade geschenkt. Josef hat nicht die Umstände angeschaut und hat dann im Jammertal der Tränen sich verloren, dass er jetzt da unten ist. Und dass seine ach so große Ehre doch lange blühen müsste schon, dass sein Stern aufgehen müsse, sondern Josef hat an jedem Ort, wo er war, nicht die Umstände verantwortlich gemacht, sondern Gott in Anspruch genommen, gesagt, ich bin gesegnet, ich habe Gunst und Gott ist mit mir. Halleluja. Und dann hat Josef etwas gemacht. In diesen Umständen hatten zwei Leute aus dem Gefängnis einen Traum, der Bäckermeister und der Mundschenk. Ich hätte gerne einen Mundschenk, bei mir melden, wenn ihr das gerne machen möchtet. Ein Mundschenk ist jemand, der probiert das Essen vor dir und sagt dann, ob es gut ist oder nicht und du siehst, ob es vergiftet ist oder nicht. Gut, das macht er nur einmal. Gut, jetzt hatten diese zwei Typen Träume und Josef hat die Träume gedeutet und die Träume sind genau so eingetroffen, wie Josef sie gedeutet hat. Der Bäcker verlor sein Leben, der Mundschenk durfte wieder zum Pharao an den Hof und dort dienen. Und dann geschieht etwas, und das kennen wir, das ist der Teil der Geschichte, die die meisten vermutlich kennen, dann träumt der Pharao einen Traum. Kurz zusammengefasst, 7 dicke, fette Kühe kommen aus dem Nil und weiden auf einer grünen Fläche. Dann kommen 7 magere Kühe und fressen diese fetten Kühe auf. Der zweite Traum ist, dass an einer Ähre 7, an einem Stängelchen waren 7 Ähren, genau. Das ist umgekehrt. An einem Getreidehalm wuchsen 7 Ähren, die waren schön und prächtig, und dann wuchsen 7 verdorrte Ähren und die haben diese Dicken verschlungen. Und dann hat der Pharao ganz viele Leute geholt und wollte diese Träume gedeutet haben, aber alle Weisen des weltumspannenden Weisennetzes konnten das Ganze nicht deuten. Damals gab es noch kein Google, das war halt, und Wikipedia war auch noch nicht da. Und traumdeutung.ch auch nicht. Und keiner konnte diese Träume deuten. Und dann kam dem Mundschenk in den Sinn, dass ja Josef damals, und das war schon über 2 Jahre her wieder, also Josef war immer noch im Gefängnis, mehr als 2 Jahre noch zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam dem Mundschenk in den Sinn, oh, da war einer, der hat meinen Traum richtig gedeutet. Pharao, frag doch den mal. Und dann kommt Josef. Dann sieht man David, das heißt, er wurde noch schön gemacht, ihm wurden die Haare geschnitten und so weiter und so fort. Ich vermute mal aus, der hat ausgesehen wie so ein Berserker nach gewisser Zeit, oder? Im Gefängnis bist du nicht mehr so der Schönling. Dann wurde er zurechtgemacht, wurde an den Hof gebracht des Pharao. Und beim Pharao, und jetzt ist es ganz spannend, beim Pharao hat er diesen Traum dann gedeutet. Und das kennen wir. Er hat dann erzählt, dass jetzt diese fetten Jahre kommen, wo Ägypten im Überfluss Material hat, und von diesem Überfluss aber muss eine Reserve angeschafft werden, um die 7 mageren Jahre danach zu überleben, die später folgen werden. Kurz zusammengefasst war das die Deutung von Josef. Und ich war immer so der Meinung, ja, da war dann Punkt, oder? Er hat dann das so gemacht, das war dann die Deutung des Josef. Aber jetzt kommt noch was viel Besseres. Dann sagt Josef ihm in seiner Traumdeutung, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Gefangener aus dem Kerker steht vor dem Höchsten, den es gibt, dem Pharao, damals übrigens einer Gottheit gleichgesetzt. Der Pharao war eine Gottheit, eine lebendige Gottheit. Dann stehst du vor diesem Pharao als Gefangener und dann heißt es im 1. Mose 41, Vers 33, das sagt er zum Pharao. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Jo mei. Jetzt kommt der kleine Josef aus dem Gefängnis. Einmal schnell geduscht, die letzten 7 Jahre nicht mehr. Kurz die Haare gemacht, steht vor einer Gottheit und sagt, du, Pharao, du solltest jetzt gucken, dass ein weiser Mann kommt und den solltest du über dieses Land Ägypten setzen, damit es gut regiert wird. Frech, oder? Warum hat Josef das gemacht? Weil Josef wusste, wer er ist. Weil Josef wusste, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihm treu ist, dass die Gnade und die Gunst Gottes auf ihm lag. Weil Josef wusste, dass Gott ihn versorgt hat, bis zu diesem Tage, und immer geschaut hat, dass Josef ein gutes Leben führte, egal wie die Umstände waren. Josef ging es gut. Im Gefängnis kann es dir nicht gut gehen. Doch, wenn du am Schluss der Chef bist von allen und der andere zu faul ist, um zu arbeiten, und du Privilegien genießt und dann mit allen Gefangenen ein gutes Einvernehmen hast und dann einer dieser Gefangenen am Schluss dich noch vor den Pharao bringt. Und bei uns wäre da Ende Gelände, oder? Also wenn ich vor einem großen, mächtigen Typen stehen würde, dann hätte ich früher gesagt, ich kleiner, nichts nutze ich, nicht wissen, was ich bin. Oder? Und hätte mich da vermutlich auf die Knie gesenkt und hätte gedacht, ich bin doch nichts wert, ich stehe jetzt vor jemandem, der hat Millionen Besitze und ich habe nichts. Da kann ich nicht noch irgendwelche Anforderungen stellen. Und dann kommt Josef und sagt, so, liebe Pharao, jetzt solltest du noch einen weisen Mann einsetzen, der dein Land regiert, oder? Also eigentlich piesackst du ja noch den Pharao. Du sagst gerade, da ist kein Weiser in deinem ganzen Zirkus. Du brauchst doch einen weisen Mann, der jetzt dein Land regiert. Und jetzt kommt etwas, was ich ganz faszinierend finde. Josef hat nicht sich selbst vorgeschlagen. Josef kam da nicht vor dem Pharao. Nein.
Ich bin der weiße Mann. Setz mich ein.
Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat den Traum gedeutet, er hat gesagt, finde einen weißen Mann, der das Land regiert.
Woo! Frech,
aber richtig. Mutig und genau zum richtigen Zeitpunkt. Aus einer Verständlichkeit dessen, wer er ist, formuliert er diesen Satz. Und jetzt geschieht etwas. 1. Mose 41, Vers 39. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Wow. Ich wäre jetzt am Tanzen auf der Couch wieder. Bei mir würde dann sofort aufblinken, habe ich meinen Brüdern damals schon erzählt, ich war diese Ehre, die da steht, ich bin ein Morgenstern, innerlich, oder? Aber Josef hat das nicht getan. Josef war einfach da, im Wissen dessen, wer er ist. Er musste sich nicht selber promoten, er musste nicht selbst sich da irgendwo in ein Bewerbungsgespräch bringen, sich zeigen, oh, ich bin gut, ich bin der Beste, ich bin der Allerbeste, alle deine Nilpen hier rundherum, die können gar nichts.
Take me.
Aber wisst ihr, wie oft geschieht das? Hey, und da kann ich dir einfach ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Mir wurde früher oft gesagt durch Menschen so in christlichen Kreisen, du bist wie ein Josef. Damals am Anfang, als ich mir meiner selbst noch sehr groß war, habe ich mir immer gedacht, yes, ich bin. Und jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn Josef? Oh, Josef war sehr weise, Josef hat Ägypten regiert, Josef hat geguckt, dass alles kommt, dass die richtigen Anlagen gemacht werden, dass das Vorrat da stimmt, dass alles da ist und gut ist. Josef hat dafür gearbeitet und hat alles organisiert, gemacht und getan, damit alles gut wird. Das war mein Bild von Josef. Und jetzt habe ich erst kürzlich ein Erlebnis gehabt, wo ich ein Gespräch hatte und bei jemandem war, der hat dann erzählt, was er für Visionen hat und für Ideen. Und ich habe dann mich mitgeteilt, mit was ich das füllen würde. Oder? Ganz frech, oder? Da kommt einer, der kann Millionen Anlagen machen. Dann kommt Klein Dave und spricht damit, als ob er Millionen hätte. Spricht über Vision, über das, was da drin geschehen kann. Und dann heißt es plötzlich, also komm, lass uns das gemeinsam machen. Dann war intern meine Blase etwas angestrengt, dass nicht alles gleich in die Hose lief. Und ich habe mir dann gedacht, wie denn, was denn? Ich habe ja keine Millionen. Und dann kam die Antwort, ja, darum kümmere ich mich schon. Aber du hast Vision, du hast Inhalt, du hast das, was du mitbringst, das habe ich nicht und ich brauche, was du mitbringst. Und dann wurde mir plötzlich mit einem Schlag bewusst, nicht ich bin derjenige, der alles erarbeitet, alles machen muss, alles tun muss und so weiter, sondern Gott hat einen Plan und Gott hat mir etwas geschenkt, das die Welt nicht kennt in diesem Maße. Und dann komme ich an diese Orte, wo das herzugetan wird, was Gott bereits schon vorbereitet hat. Der Pharao war schon da, der musste nicht zuerst geboren werden. Halleluja! Und dann geschieht im Vers 40, 1. Mose 41, 40, du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen, nur um den Thron will ich größer sein als du. Das heißt, er wird als Zweithöchster eingesetzt. Und dann heißt es, Gott hat einen guten Plan und er kennt das Timing, Leute. Gott kennt das Timing. Vertrauen wir ihm das Timing an. Vertrauen wir ihm die Zeit an. Legen wir ihm die Zeit in die Hände. Weil er hat einen guten Plan. Und manchmal sind wir die Ungeduldigen. Immer alles schneller, noch mehr und jetzt. Tak, 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 tak. Oder? Und jetzt lesen wir im nächsten Vers. Da heißt es 41, also 1. Mose 41, 45 bis 46. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach. Und gab ihm Asenath, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Dann zog Josef aus über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt,
als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land Ägypten. 13 Jahre ging es, bis die Ehre da stand und nachher in Regierung kam, in Kraft da war und er so hoch eingesetzt wurde. 13 Jahre vom Traum bis zur Vollendung. Aber Gott hat gewusst, ich werde diesen Traum vollenden. Und jetzt gibt der Pharao ihm einen neuen Namen und den müssen wir noch mitnehmen, Leute. Zaphenat Paneach heißt der Retter der Welt. Woo! Ich kenne noch einen, der heißt Retter der Welt. Der nennt sich Jesus Christus. Und jetzt geschieht etwas. Er wurde zu diesem Retter der Welt, das heißt, der vermeintliche No-Name wurde zum Retter der Welt. Und dann lesen wir im 1. Mose 41, das ist der letzte Vers, den wir lesen, 57, da heißt es, und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Da war ein Lockdown, da gab's nichts mehr. Da war's finito, da war die Hungersnot über die Welt gekommen. Und was macht die Welt? Die Welt geht zum Sohn, der gesegnet ist und der jetzt das Getreide hat, um die Welt zu ernähren. Ich gebe dir einen letzten Satz mit und damit möchte ich dann abschließen. Fokussiere nicht das Problem, denn du bist die Lösung. Verlier dich nicht in dem, was das Problem ist. Lass uns nicht die ganze Zeit nur uns ums Problem drehen und das Problem in das Zentrum stellen, sondern bring Lösungen mit. Du bist gesegnet. Du bist von Gott auserwählt mit der Weisheit Gottes. Und wenn du Jesus kennst, bist du mit Jesus unterwegs. Und dann hast du keinen Grund, das Problem zu fokussieren, ich bin alleine, niemand ist da, oh, mir geht's so schlecht oder irgendwas, sondern du trägst die Lösung in dir und kannst die Lösung weitergeben. Die Welt wird das vielleicht am Anfang nicht verstehen, aber die Welt wird erkennen, dass du mit etwas kommst, das sie nicht kennt. Die Welt wird erkennen, dass Gott mit dir ist. Die Welt wird erkennen, dass die Weisheit auf dir ist, dass Jesus in dir lebt. Und dann will sie von dir hören, was deine Ideen sind. Und dann wird sie das Wort, das du aussprichst, nehmen und als Lösung reinbringen. Du wirst gesegnet sein und bist gesegnet, versorgt mit allem, was du brauchst. Die Umstände sind es nicht, die dich befehlen, sondern du sagst, wie es läuft, weil Christus in dir ist. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unser Leben hingeben und sagen, du bist mein Versorger, du gibst mir alles, was ich brauche, dann werden wir zur Lösung, gerade in solchen Zeiten, auch wie wir sie heute wieder erleben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Fokus auf der Lösung behältst, gerade jetzt, dass du dieses Licht, das in dir ist, weil Christus mit dir ist, in die Welt bringst, weil die Welt hat Angst. Christus jedoch ist die Kraft und die Liebe, die jede Angst vertreibt. Halleluja. Genieße das, nimm das für dich mit, lass es auf dich wirken und fokussiere Jesus in deinem Leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.